So, es geht zu Ende. Das heißt, eine Vortragsreihe über die Gemeinde. Ich möchte wirklich mich bei denen bedanken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, so einen wichtigen Dienst zu tun. Nochmals geht es uns an diesem Wochenende nicht darum, dass wir einen umfassenden Überblick über die Gemeindelehre machen. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich gestern Vormittag insgesamt 3 Sätze über biblische Ältestenschaft gesagt habe. Das ist nicht allzu viel. Sehr viel ist ungesagt worden. Aber sehr viel ist gesagt worden über das Leben als Gemeinde praktisch. Auf die Zielscheibe für mich sind die vielen jungen Leute, die ich hier sehe, und die vielen jungen Gläubige, und auch manche von uns, die nicht so jung im Glauben sind und immer wieder hören müssen, wie wunderbar Gottes Gemeinde ist. Gestern Abend nach meinem Vortrag war ein Bruder tatsächlich in der Lage, was Vernünftiges zu sagen. Das war ein Wunder nach dem Tag. Wir haben euch überwältigt mit so vielen Dingen so lange. Er sagte, Fred, vielleicht könntest du den Christen mitteilen im Laufe deines Vortrags, dass diese Begegnungen mit geistlichen Führern anderer Gemeinden und Kirchen und in der Auseinandersetzung, wie man miteinander umgeht und wie man die Wahrheit in Liebe spricht und hält. Vielleicht wäre es gut, wenn du sagst im Laufe deines Vortrags, dass das setzt eine gewisse Festigkeit im Glauben aus. Ich glaube, das ist schon ein guter, vernünftiger Vorschlag gewesen, aber das passt wahrlich nicht in meinem Vortrag heute. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt kann ich Kassetten rollen. Präsident John F. Kennedy setzte den bekannten Footballtrainer Bud Wilkerson als Vorsitzende des Präsidentsrat für körperliche Tüchtigkeit ein. Das ist nicht ein Ministerposten, aber ein ziemlich großer Posten, etwa wie ein Staatssekretär in der Regierung. Und dieser bekannte Mann wurde interviewt bei einem Super Bowl in der Zeit, ein großes Ereignis, und man muss die Zeit anfühlen. Und er wurde gefragt, Bud, welchen Beitrag leistet der Profi-Football zu der körperlichen Kondition der Amerikaner? Wilkerson schockierte seine Fernsehzuschauer, sagte, überhaupt keinen. Bei einem Profi-Fußball-Match stehen 22 Fußballer auf dem Feld. Ihr dringendste Bedürfnis, Erholung. Mittlerweile betätigen 80.000 plus Fernsehschauer lediglich ihr Sitzfleisch und schauen den Sportlern bei ihren Leibesübungen zu. Ihr dringendes Bedürfnis, Leibesübung. Und dasselbe Kommentar könnte man machen über die Gemeinde Gottes vielerorts auch heute. Man könnte das Gleiche sagen über den Beitrag der sehr begabten Stars, Profi-Christen zum Aufbau der Gemeinde. Und das ist auch im Großteil der Kirchengeschichte hindurch so gewesen. Sehr früh, einer der ersten Irrtümer, die unter Gottes Kindern kam, war eine Priesterklasse. Und das ist nicht gottgemäß. Lesen wir über den Beitrag der Großen, und es gibt Großen, zu der körperlichen Tüchtigkeit des Leibes Christi, wieder heute Morgen, in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Abvers 7. Jedem Einzelnen von uns, jeder Gläubige, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe des Christus gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in der Höhe hat er Gefangenen gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen, aber was besagt es anderes, als dass auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit alles erfüllte. Und der Siegreiche, hinaufgestiegene, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen oder halten. Lasst unser Leben von der Wahrheit geprägt und gezeichnet sein in Liebe. Und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt der Wachstum des Leibes zu seiner Auferbauung in Liebe. Christus liebte seine Gemeinde. Und liebte sie so sehr, dass ihr große Gaben geteilt hat. Immer wieder kommt dieses Wort im Text hervor. Gnade, Gabe, Gaben gegeben. Im Wesentlichen das gleiche Wort in verschiedenen Formen. Jeder einzelne von uns besitzt eine Gabe, die letztlich auf den Sieg des Herrn Jesus zurückzuführen ist. Ist herabgestiegen in unsere Welt. In die Tiefen der Erde, sozusagen, im Mutterleib geboren, oder manche sehen das als Hinweis auf sein Begräbnis. Ist hinaufgestiegen in der Höhe, zur Rechten Gottes. Und dort, von dort aus goss den Heiligen Geist aus. Von dort aus goss Beute seines Kreuzes Sieges aus. Und diese Beute gießt unter anderem aus in der Form von Menschen. Der Schreiber denkt hier zugleich an zwei Geschichtsereignisse. Ich habe gestern Abend erwähnt, Deborahs Lied und der Sieg über die Kanaaniter. Aber auch leitet seine Argumentation vom Psalm 68 ab. Der Psalm, der beschreibt die Eroberung Jerusalems. Dort hat David und Joab die Gefangenschaft gefangen geführt und Menschen gegeben. Im Klartext, die haben diese Stadt erobert, diese Festung erobert. Sie haben die Reichtümer der Jebusiter genommen und dann verteilt an das Volk. So ähnlich hat Jesus in seinem Sieg am Kreuz und in seine Himmelfahrt und sein Siegesmarsch in den Himmel Beute verteilt an der Gemeinde. Menschen. Petrus, Paulus, Luther, Wesley, K. Arthur, Spurgeon, andere. Und Paulus, wenn redet darüber, was sein Beitrag ist, dankt Gott für seine Barmherzigkeit, dass ihn trotz allem in den Dienst gespannt hat, eingespannt hat. An einer anderen Stelle sagt es ist nicht so wichtig, wo wir dienen Unsere Pläne müssen wir manchmal ändern. Aber entscheidend ist, egal wo wir sind, führt uns Christus in seinem Triumphzug und verbreitet die Erkenntnis seines Namens überall dort, wo wir sind. Und hier benutzt er ein Sprachbild, das sehr bekannt war für seine Leser damals. Der Triumphzug. Die Einzigen, die damals gesiegt haben in der Zeit, waren die Römer. Und sie haben es so gehandhabt, dass der große Feldherr hat die Generäle oder König oder die Anführer des Feindes oft nicht sofort getötet, haben diese Leute gefangen geführt, seine Gefangene gefangen geführt und angebunden an seinen Streitwagen. Und dann sie geführt in Siegeszug, um irgendwie deutlich zu machen, er hat sie erobert. Es ist sein Sieg. Sie sind ihm unterworfen. Und oft, als die Menschen Weihrauch und Blumen gestreut haben im Siegeszug, man hat das gerochen und für manche Gefangenen, das war der Geruch des Todes. Für andere würden, es war der Geruch des Lebens, sie wurden verschont. Was geschah am Kreuz? Oh, so vieles geschah da. Christus hat seine Gefangene gefangen geführt. Denk an so ein Typ wie Obelix oder Asterix, angekettet an den Streitwagen des Herrn Jesus. Wer ist das da? Das ist Walter Mauerhofer. Das ist David Gooding. Das ist ein guter Lehrer wie K. Arthur. Paulus. Große Menschen der Kirchengeschichte. Und diese Menschen sind Beute. Beute, die Christus eingenommen hat, Beute, die Christus auch an uns verteilt hat, weil er uns liebt. Und diese Leute haben eine ganz besondere Rolle. Nochmals hörte ich die geläufige Aussage, als ich kürzlich in Amerika war, kennst du die Freie Evangelische Gemeinde in Danville? Ja, er ist aber gut. Ist er nicht wunderbar? Er ist der Prediger. Oder wie wir sagen, der Minister. Der Minister. Der Diener. Aber wir nennen ihn manchmal Bruder. In manchen Gemeinden ist es nicht, dass wir so oft das benutzen, Brüder und Schwester. Wo ich aufgewachsen bin, wenn Bruder Fred heißt, setzt voraus, dass jemand Lehrer Hände auf meinen Lehrer Schädel aufgelegt hat und mich ordiniert hat. Ich bin nicht ordinär, aber ordiniert hat, dass ich ein Minister bin. Und jetzt darf ich diese Ehrentitel tragen, Bruder. So soll es nicht sein. Diese Leute sind nicht Fußball, sondern Predigerfans. Die gottgemäße Aufgabe dieser großen Menschen, dieser großen Gaben, ist es nicht so sehr Spieler zu sein, sondern Trainer, Spieler. Er hat die große Gaben an seine Gemeinde gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Beachte das. Wer tut das Werk des Dienstes? Natürlich die Großen. Aber in diesem Text, in erster Linie, das Werk des Dienstes tun die Heiligen, die Gläubigen, die zugerüstet werden. Dieser Begriff Ausrüstung ist sehr inhaltsreich. Es ist ein medizinischer Begriff, wie man sieht in manchen Manuskripten. Wie ein Mediziner ausgekegelte Glieder wieder einrenkt. Oder ein Begriff benutzt in der Schiffssprache. Ein Schiff auf eine Reise vorbereiten oder ausrüsten. Denkt daran, was notwendig ist. Nahrungsvorräte, Wasservorräte, Beseglung, die Anstellung, der erforderliche Besatzung, all das, was gehört dazu, eine lange Reise zu machen mit einem Schiff. Man rüstet das Schiff aus. Das Wort oder eine Form davon wird verwendet in Galater Kapitel 6, Vers 1 für den Bruder, der in einen Fehltritt gestolpert ist. Man bringt ihn zurecht. Der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und Lehrer hat die Aufgabe, Gläubige zurechtzubringen. Manche von uns von Haus aus sind durch die Schäden unseres alten Lebens und vielleicht durch unsere Herkunft und unser ganzen Charakter irgendwie nicht in der Lage zu dienen. Und Gott gibt uns Menschen, die uns zurechtbringen, ausgekegelte Geschwister einrenken, sie dann auf ihre Aufgabe zurüsten, vorbereiten, dass sie sich dann einbringen, ihren Beitrag leisten, dass die Heiligen das Werk des Dienstes zur Auferbauung der Gemeinde in Richtung Einheit und Reife, dass sie diesen Beitrag leisten. In unserer Gegend sind wir reich an Zurüstungsmöglichkeiten gesegnet. Ein Vorsteher der Baptistengemeinde Schumacherstraße rief mich Freitag in der Früh an, um sich wegen Trainingsmöglichkeiten für Leiter seiner Gemeinde und auch für Geschwister und allgemein zu erkundigen. Und als ich mitteilte, was wir gerade vorhaben und was wir gelegentlich tun, er sagt: Fred, ich staune. So was habe ich nie erfahren, dass eure Christen in eurer Gemeinde solche Möglichkeiten haben. Das gibt es nirgendwo so. Mitarbeiterschulungen, Frauen- und Männer-Rufzeiten, Evangelisationsschulungen, Schulungen im Besuchsdienst, für die etwas mehr Zeit nehmen wollen und wirklich ein Opfer bringen und 9 Monate lang Sklaven werden wollen, TMG. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Die Zeit reicht nicht, sie alle vorzuführen. Ich denke an die Arbeit in Pinzgau, wo Albert federführend ist, und viele Orts, was angeboten wird in Rüstzeiten. Wir haben am Montag in unser Treffen, das heißt Andreas und Christoph mal zwei und ich, wir haben gesprochen über die Frauen. Mehr und mehr ist angeboten worden, aber irgendwie sieht man bei manchen Schwestern, sie würden gerne eine gründlichere Ausbildung in der Bibel selbst machen. Und so wir haben nachgedacht über das, was wir tun in TMG. Einer unserer Schwerpunkte ist genau das. Wir benutzen Kurse von K. Arthur, Schritt für Schritt. Und was für eine tolle Sache. Wir denken schon an ein paar Schwestern und vielleicht, wenn sie selber sich melden, ein paar begabte Schwestern, die in der Lage wären, mit Anleitung Studien zu betreiben in verschiedene biblische Bücher und dann andere Schwestern, die interessiert sind, zu lernen, irgendwie zuzurüsten, damit sie einen tieferen Einblick in ihrem Bibelstudium bekommen. Leute, erkündigt euch, welche Möglichkeiten zu lernen vorhanden sind. Baut sie in deine Monatsplanung auf. Oft ist es so, das kann sich nicht über das ganze Jahr erstrecken. Ist auch nicht gut. Wir können nicht dauernd Schüler sein. Aber es gibt Kurse, manche dauern einige Monate, wie die Kurse für Ältesten und so weiter. Andere Kurse, die eher an einem Wochenende oder in einer Woche zusammengefasst sind. Ich staune, wie gut besucht diese Rüstzeit in St. Johannes zum Beispiel. Oder als Andreas den Frauen lehrte, wie man das Johannesevangelium liest mit einem Ungläubigen. So viele Leute haben sich angemeldet. Aber tut das vermehrt. Wir sehen in Vers 7, der erhabene Herr gab jedem Einzelnen von uns, jede Gemeindeglied, eine Gabe zum Werk des Dienstes. Er ist hinaufgestiegen. Wie Davids Männer, die Mauer der uneinnehmbaren Festung der Jebusiter, erkletterten, ist er hinauf zum großen Sieg und verteilte Beute an sein Volk. Du hast deine Gabe, weißt unter Umständen gar nicht, was deine Gabe ist. Wärst in der Gefahr, irgendwie geringschätzend über das zu denken, was Gott dir anvertraut hat, tut das nicht. Denn die Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat zum Dienst an uns, ist Beute von Golgatha. Meine Güte, dann siehst du, wie teuer das ist. Und wie nennt Paulus diese Gabe, diese Begabung? Er nennt sie Gnade. Und das ist genau, was sie ist. Du hast sie weder verdient, noch irgendwas. Und sie ist dir gegeben für uns. Sie ist dir nicht gegeben, damit du dich begnügen kannst darin, dass du eine klasse Gabe hast. Nicht in erster Linie, dass sie dich selbst erbaut, obwohl wenn du deine Gabe verwendest, wirst du erbaut. Manchmal, wenn ich predige das Evangelium am Abend, ich komme nach Hause, ich kann nicht schlafen. Ich mache ein warme Milch oder sowas, das hilft in Richtung Bett. Und dann hole ich die Zeitung, wenn ich sie nicht gelesen habe, oder National Geographic oder Time Magazines, manchmal sogar die Bibel. Und ich bin einfach, ich brauche etwas zu lesen. Ich bin so begeistert. Ich habe, wie die Jünger des Herrn Jesus, das Brot und die Fische verteilt an das Volk. Und ich komme nach Hause und ich sehe auch, mein Korb ist immer noch voll. Ja. Jeder, der seine Gabe verwendet, erbaut sich selbst. Es gibt eine Gabe, wo du dich nur selbst erbaust. Das ist nicht die Gabe, die du suchen sollst. Du kommst in mein Büro und du hörst, bei meinem Büro, du willst anklopfen und du hörst meine Stimme. Oh, er redet. Und dann siehst du, nein, er predigt. Du denkst, er los deine Kassette von sich. Du schaust rein, vorsichtig, da stehe ich. Und glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Hier ist das Angebot an dich heute Abend. Und du sagst, was magst du da, Fred? Du predigst in einem leeren Raum. Und ich sag, ich erbaue mich selbst. Und wenn du sagst, das ist ein Unsinn, dann hast du recht. Und wenn du sagst, dass das, was unter Zungenreden verbreitet ist unter Christen, ein Unsinn ist, dann hast du überaus recht. So, von der Gabe werden wir nicht mehr reden. Deine Gabe, und das ist so in jedem Abschnitt, wo Gnadengaben angeführt sind, sei es 1. Korinther 12, hier Epheser 4, 1. Petrus Kapitel 4 oder Römer Kapitel 12. Alle Gaben, auch die Sprachenrede. Ich rede nicht gegen sie, sondern über die unsachliche Missbrauch. Alle Gaben sind gegeben zur Erbauung der anderen Leute, nicht für die Erbauung von uns. Das ist eine Nebenwirkung. Und so denk dran, das was du hast, egal was es ist, das ist für uns. Und das, was du hast, egal was du siehst, das ist Gnade. Und das ist sehr teuer erkauft. Aber bevor ich mit dir reden will über praktische Angelegenheiten, ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du ein Diener in deiner Haltung oder bist du ein Konsument? Bist du ein Spieler oder bist du ein Fan? Familie Colvin machte einen Segelturn in San Francisco Bay. Ich habe mit dem Bootsbesitzer geredet. Ich sagte, Bruder, bist du mit der Fairhaven-Gemeinde zufrieden? Ich wollte nur ins Gespräch kommen. Ich kannte ihn nicht gut. Er sagte, was ist das für eine blöde Frage, Fred? Keine Gemeinde ist vollkommen, aber meine Frau und ich bringen uns ein. Ich habe gewusst, das ist kein Konsument, das ist ein Diener. Viele schauen ihre Gemeinde an, in etwa der gleichen Haltung, wie Sie die Lebensmittelgeschäfte oder Eiscreme-Geschäfte anschauen. Man hat eine Eisdiele, das sieht man vor, ist nicht allzu teuer und die Portion stimmt. Dann auf einmal wird eine neue aufgemacht, ein bisschen weiter weg vielleicht, und da ist eine gewaltige Portion. Und die tun ein bisschen Schnickschnack drauf und die Kinder mögen das auch und die manche Erwachsene auch. Zahlen viel Geld für den Schnickschnack. Und auf einmal gehst du nicht mehr hierhin, du gehst dorthin. Denn du bist ein Konsument und du hast ein Recht zu entscheiden, was für eine, dass du die beste Preis-Leistungs-Verhältnis kriegst. Aber nicht so mit der Gemeinde. Hier sind wir nicht Konsumenten, hier sind wir beteiligt, Teammitglieder. Manche Christen finden an ihre Gemeinden viel zu kritisieren und manche Gemeinden bieten viel zu kritisieren an. Aber ein Diener sieht in den Schwächen seiner Gemeinde einen Auftrag. Interessant, wenn Leute wirklich mit einem Dienerherz mitwirken, dass ihre Kritik konstruktiv ist, denn letztlich kritisieren sie sich selbst. Christus gab dir eine besondere Begabung, so bring dich ein. Das ist unser Thema heute Morgen. Aber wie bringe ich mich ein? Schauen wir diese Stelle etwas näher an. Vers 11 bis 16. Er gab diese großartige Diener zur Ausrüstung der Heiligen, Vers 12, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi in Richtung Einheit und Reife. Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnen und Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt. Die Direktiven kommen von ihm. Es ist die Beziehung durch sozusagen das Nervensystem zum Haupt, wo die einzelnen Glieder wissen, was ihr Dienst und Verrichtung ist. Und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, das, was der Leib zusammenhält und fördert in Wachstum, sind die Beiträge der einzelnen Glieder zusammengehalten, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles, so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Dieser Satzteil, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß eines jedes einzelnen Teils, interessiert mich. Jeder einzelne Teil hat eine Aufgabe. Die einzelnen Glieder am Leib leisten ihren Beitrag. Alle haben eine besondere Verrichtung. Jedem liegt etwas. Alle sind vonnöten. Ich sage es aber nicht ich. Ja, was bist du dann? Bist du der Blinddarm? Nein, es sitzt keiner in diesem Zimmer. Keiner, der gläubig ist an den Herrn Jesus, keiner, der den Heiligen Geist besitzt, der nicht eine sinnvolle Gabe hat. Und ich schließe keine Gaben aus. Und nebenbei bemerkt, es ist so schön, dem Herrn zu dienen. Das ist eine einmalige Beschäftigung. Paulus hatte einen schweren Teil. Und so oft waren Leute undankbar für seinen Dienst, kritisierten ihn in seinem Dienst. Aber er sagt gegenüber den undankbaren Korinthern, als er dachte dran an den Dienst des Neuen Bundes und wie Menschen verändert werden, auch Korinther, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann ist sein Kommentar in Bezug auf sich selbst: Da wir diesen Dienst haben, wie wir ja begnadigt sind, so ermatten wir nicht. Was für eine Motivation! Ich darf durch den Heiligen Geist einen Dienst, der einen ewigen Beitrag macht zu den Menschen in meiner Umgebung. Ich bin unwürdig. Und der Dienst ist so herrlich. Stell dir vor, wir wären Zeugen Jehovas. Und wir gehen herum. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, wenn Sie bei meiner Organisation sind und Sie lassen sich taufen und Sie gehen predigen und, dann werden Sie nicht vernichtet, sondern Sie werden die wiederhergestellte Erde erleben. Boah, das wäre traurig. Oder stell dir vor, der Dienst des alten Bundes. Grüß Gott, ja, ich wollte Ihnen nur mitteilen, in Gottes Namen, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ein wichtiger Dienst, aber wir haben einen viel, einen wunderbaren Dienst. Am neuen Bund, das Evangelium. Das Evangelium, wo Gott dich begnadet, wenn du einsichtig bist und umkehrst und vertraust ihm. Und nicht nur das, Gott gibt dir die Kraft, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und Gott ist der Garant dafür, dass du geheiligt wirst. Und dieser Dienst ermutigt. Wir sind begnadigt, so einen Dienst zu haben. Und wir dienen dem Herrn. Wer gibt den Auftrag? Oh, der Herr gibt den Auftrag. Gut, ich weiß, was ich zu tun habe. Und dann tun wir den Dienst. Und was erleben wir? Das Wesentliche tut der Herr. Er dient durch uns. Und dann, zum Schluss, am Ende des ganzen Prozesses, stehen wir vor dem Gericht. Und er belohnt uns für das, was er getan hat. Es ist wunderbar. Wie bringe ich mich ein? Meine erste Bemerkung ist, achte darauf, wie du irgendwie konstruiert bist. Was dein besonderes Anliegen ist. Manchmal Leute meinen, dass der Wille Gottes ist etwas sehr unwahrscheinlich. Du kennst jemanden, er ist gerufen worden in die Mission, in Naka, was weiß ich, Tohu Wabohu. Und du denkst, das könnte der Wille Gottes für mich sein. Aber du bist einfach, du hast Angst vor den S-Wörtern, oder? Spinnen, Schlangen, Skorpionen. Und du denkst, das muss der Wille Gottes für mich sein. Der Christoph Blasel meint, dass eines Tages Gott ihn ruft nach Hawaii. Das ist, vielleicht entspricht ihm besser. Ich habe gehört von Brüdern, die jetzt eine neue Versammlung in Hawaii und Maui gründen wollen. Ja, preis den Herrn. Beach Evangelization. Sun and fun. The surf is up. Let's go. Nein, aber dass der Wille Gottes so unwahrscheinlich ist. Nein, Gott hat dich so konstruiert, dass sein Wille für dich sehr naheliegend ist. Ein alter bewährter Knecht Gottes diente oft im Pongau und er sagte einmal, er war ziemlich ein Ermahner unter uns und er sagte einmal, ihr meint, dass es euch schlecht geht, weil ihr nicht genügend Bibel lest. Das ist nicht euer Problem. Geht ins Krankenhaus, geht ins Altersheim, rede mit den alten Leuten, bete mit ihnen und du wirst so erbaut sein. Ich dachte, okay. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, nachher fühle ich mich ein bisschen krank. Und wenn ich ins Altersheim gehe, ich glaube, dass ich an Ort und Stelle 5 Jahre älter werde. So, was ist das Problem? Er verwechselt seine Erfahrung mit, verallgemeinert seine eigene Erfahrung. Er hat offensichtlich ein Hirtenherz und die ausgeprägte Begabung von Barmherzigkeit, ich eben nicht. Aber das soll er tun. So überlege, wie bist du konstruiert? Was ist dein besonderes Anliegen? Zweitens, studiere die Gabenliste. 1. Korinther Kapitel 12, Römer 12, 1. Petrus 4. Bemühe dich mit deinem Wörterbuch und verschiedenen Übersetzungen um die genaue Bedeutung dieser Gaben. Und es ist für meine Begriffe nicht so sehr ein Verzeichnis, wie eine was wäre das wie ein Katalog von einer Universität, okay? Und du kannst diese Studienrichtungen einschlagen und jede Studienrichtung hat einen ganz bestimmten Studienplan, okay? Das, der unumwerflich ist, bis die nächste Partei an die Macht kommt. Nein, es ist nicht so. Das sind Beschreibungen, meine Güte, die eine Ahnung aufgeben, praktisch, ja, das könnte ich sein, oder sowas Ähnliches. Kann ich mir das vorstellen? Würde das mir liegen? Drittens, rede mit deinem Ältesten. Er weiß, was die Gemeinde nötig hat, und unter Umständen kennt er dich ziemlich gut. Allenfalls hat er eine objektive Idee, was deine Gnadengabe ist. Es ist interessant, wenn die Bibel redet von Gnadengaben, an jeder Stelle redet sie von Vernunft. Habt ihr das bemerkt? Er sagt, ob das ihr besonnen sind, die Erneuerung eures Sinnes, euer vernünftiger Gottesdienst. Lass niemand denken, hör, als sich zu denken gebührt, sondern dass ihr besonnen seid. Genau wie in 1. Korinther 14. Seid Kinder an den Börsen, seid an Vernunft und Verstand Erwachsene. Benutzt diese grauen Zellen. Es ist nicht alles subjektiv. An ein Ältester oder eine reife Schwester, jemand, der dich kennt, jemand, der die Gemeinde kennt, könnte dir helfen, einen objektiveren Urteil über deinen Dienstbeitrag zu leisten. Ich erinnere mich an einen jungen Burschen, heißt Gerhard Wagner von Bischofshofen. Seine Liebe zum Wort Gottes war offensichtlich. Er setzte sich damit intensiv auseinander. Und ich habe ihn gefragt, Gerhard, soll ich dir helfen, einen Bibelkreis vorzubereiten? Er sagte, kommt nicht in Frage. Ich sagte, wieso nicht? Er sagte, ja, wenn ich das was tun, dann wird der Felix sagen, das ist ein Blödsinn, was du sagst. Er kannte Felix damals besser als ich und wahrscheinlich hatte er recht damals. So was habe ich getan? Ich sagte, Gerhard, geh mit mir in Lunga. Es sind nur 4, 5 Gläubige. Das sind keine große Gefahr. Niemand sagt, dass du einen Blödsinn machst. Und wir haben gelernt, zusammen Bibelstunden zu leiten. Und die Gemeinden in Pongau sind reich gesegnet worden durch den Beitrag dieses Bruders. Ein Ältester kann oft das spüren. Ein bisschen objektiver. Viertens, beginne dich in die Gemeinde einzubringen, wo du Möglichkeiten siehst. Es ist nicht tragisch, wenn du drauf kommst, dass manche Dinge dir nicht liegen. Manche Dinge liegen mir auch nicht. Aber beginne das zu tun, was beschrieben wird in den Gabenlisten. Überleg mal, denk an die Gaben. Alle Christen sollen ohnehin geben oder mitteilen. Sie sollen ermahnen, irgendwie. Manche sind recht gut bei den Kindern. Barmherzigkeit üben. Hilfeleistung. Leute helfen. Lehren in irgendeiner Form. Beginne zu dienen allgemein. Und dann vielleicht bemerkst du hast eine besondere Freude oder ein besonderes Genügeton bei einem bestimmten Dienst. Und dann andere bemerken auch, Gott segnet ihn, Gott segnet sie dort und sie bestätigen dich. Und dann hast du irgendwie eine bessere Ahnung, welche Gabe du hast. Nur eine Warnung. Manche lesen gern. Und manche sind Lehrer in der öffentlichen Schulen. Und manche meinen, dass sie gerne Bücher lesen und gerne Bibel studieren und was sie Lehrer sind in der Schule, dass sie die Gabe von Lehren haben. Leute haben sich oft getäuscht dort zum Leidwesen ihrer Geschwister. Okay? Manche der Beispiele, die ich kenne von Leuten, die ja nicht lehren sollten in der Gemeinde, die lehren in der Schule. Okay? So, eine Berufsausbildung oder eine Stellung in der Gesellschaft, eine Leitungsstellung oder das heißt nicht unbedingt, dass Gott dir diese Gabe gegeben hat. Manche Leute sind einfach Lehrer, weil sie bei der Matura so gewohnt zur Schule gegangen waren, dass sie weiter zu Peter gingen. Und andere Leute sind gut in Mathematik und schlecht in Matthäus. Fünftens, sei bereit, ehrliche Kritik anzunehmen. Noch mehr, suche sie. Such ehrliche Kritik. Ich bin dankbar für meine Familie. Es ist nicht immer leicht für mich. Etwas leichter, wenn Peggy mich kritisiert. Es ist nicht immer leicht für mich, besonders wenn ein blonder, 1,90 Meter großer Medizinstudent im fünften Semester mich kritisiert. Denn er tut es so oft. Aber hat mir geholfen, besser Deutsch zu sprechen? Hat mir geholfen, irgendwie zu sehen, okay, das könnte auch missverstanden werden. Meine Frau hat wirklich gutes Feingefühl und ich habe Brüder in der Gemeinde, die mich auch kritisieren. Ich habe das Glück, dass ich arbeite zusammen mit Andreas Lindner und Christoph Mal II und bin eng verbunden mit Ältesten in unserer Gemeinde in Salzburg. Ich kriege gute, konstruktive Kritik und ich habe gelernt, sie zu suchen. Denn deine Gaben brauchen Entfaltung und Entwicklung und können, du kannst wirklich lernen, dich besser einzusetzen. Was kann ich tun? Sechstens, egal welche Gabe du vom Herrn bekommen hast, Wahrheiten in Liebe, wie wir gestern Abend gesagt haben. Lerne die Wahrheit kennen, wende sie an, teile sie auf natürliche Weise mit. Das beginnt mit der stillen Zeit. Ich unterrichte stille Zeit, wenn ich das Leuten beibringe, nicht wie das Gesetz, okay, wie oft hast du gemacht diese Woche, was, nur fünfmal? Nein, es ist nicht ein Gesetz oder ein Barometer, wo man irgendwie erlaubt ist, Gottes, oder ein Thermostat, wo man erlaubt ist, einen schönen Tag zu haben oder nicht. Nein, stille Zeit ist die Aufbau einer persönlichen Beziehung mit Gott, wo Gott zu mir spricht. Und wenn Gott zu dir spricht, das ist das Allerbeste, was du hast, um einen Menschen zu erbauen in seinem Glauben. Bibel lesen in stille Zeit. Und wenn du anderen Christen dienst, nehmen wir an, du hilfst einer Frau, die gerade entbunden hat, und du bringst ihr Mahlzeiten und pustest ein bisschen in ihre Wohnung. Dann nimm Zeit, mitten in deinem Dienst mitzuteilen, was du an dem Tag in der Bibel gelernt hast. Das ist Dienst. Und dann die Hilfeleistung riecht wie der Himmel. Ich erinnere mich gut und sehne mich auch nach den Tagen in Pongau, unterwegs mit Christian Welleber, Felix Madel, Gerhard Wagner, Marlies Neukomm, Walter und Susi Reichhoff, Alois Schwarzenberger und andere. Fast jeder hatte eine kleine Bibelausgabe. Felix hat sogar die Schreibränder geschnitten, damit das in die Blue Jeans Hose geht. Und hat mir auch eine, wo ich meine Blue Jeans Hose, eine alte Eberfelder hatte. Leider hat auch die Versangaben weggeschnitten. Und ich kenne meine Bibel noch nicht so gut, dass ich keine Versangaben brauche. Aber das war super. Du bist überall gerüstet. Und mit der uralten Eberfelder in Blue Jeans waren wir alle unterwegs. Und auf der Skihütte, auf der Alm, in unserem Wohnzimmer, unterwegs im Auto, es kam immer vor, einer von ihnen holte seine Bibel aus. Es war so natürlich wie frische Buttermilch. Und sagte, ist das nicht ein wunderbarer Vers? Oder einer sagt, du Fred, hier ist ein komischer Vers. Was hältst du davon? Die Wahrheit halten, Wahrheiten in Liebe. Und ich meine, dass eine ganze Menge von euch könnten eure Bekehrung zurückverfolgen auf die Impulse, die zurückgehen zu diesen Tagen. Als wir, eine kleine Bande, Ein guter Teil der Jugend in Pongau damals unterwegs waren ohne Schreibränder. Wenn wir die Wahrheit halten, leben und reden in Liebe, wachsen Menschen hinauf zu Christus und die Gemeinde entfaltet sich und Christen entfalten sich im Dienst des Herrn. Siebtens. Wirksamer Dienst an deine Geschwister kann so einfach sein wie ermutigende Freundschaft. Das ist so natürlich. Hin und wieder kriege ich einen kurzen handgeschriebenen Brief von Mike O'Shea. Gestern habe ich ein kleines Zettel gekriegt. Das ist in meinem Portemonnaie und ich werfe das nicht weg. Ich sammle die O'Shea-Epistel. Meistens ist es nur ehrliche Anerkennung, irgendwie die Bestätigung der Freundschaft und etwas von der Bibel. Aber ich kann tagelang von einer O'Shea-Epistel zehren. Mein bester Freund in Amerika war Unteroffizier bei der amerikanischen Luftwaffe. Seine Welt brach zusammen. Die Liebe seines Lebens wollte Jesus nicht nachfolgen. Er zog Jesus vor und verlor sie. Ein anderer Freund war stationiert 1000 Kilometer weit weg. Er hörte, was dem Ran passiert war. Er fuhr durch die ganze Nacht, von Dienstschluss fuhr er die ganze Nacht und fand Ron mitten in der Nacht oder in der Früh in der militärischen Kapelle gekniet vor dem Altar. Er weinte, er heulte, er betete stundenlang. Sein Freund gesellte sich zu ihm vor dem Altar und schwieg. Lange schwieg er zu der ersten Pause und dann stimmte er ein mit im Gebet. Und als sie fertig waren, sagte sein Freund Folgendes. Er flüsterte in Rans Ohr. Ran, an dem Tag, wo du entschieden hast, Jesus nachzufolgen, ohne Wenn und Aber, erklärte Satan dir den Krieg. Ich liebe dich, Freund. Aber ich muss zu meinem Stützpunkt zurück. 2000 Kilometer, um drei Sätze zu sagen. Das ist Freundschaft. Aber weißt du, tatsächlich errettete das Leben von meinem besten Freund. Er wäre nicht heute mit uns. Peggy hatte eine Freundin hier in Pongau gehabt, sie ist jetzt im Himmel, hat eine Freundin in St. Veith, in Franny Reichhoff, hat eine andere Freundin in Amerika, die sie selten sieht, Liddy. Liddy ist Ältesten in einer Gemeinde in Kalifornien. Naja, was soll man davon denken? Ich sage dir, sie ist ausgenommen von diesem Mann eine Frau, sehr qualifiziert. Und Liddy spürte, dass Peggy viel Stress hatte. Sie rief an, kaufte eine Flugkarte, flog von Kalifornien nach Salzburg, um Zeit mit ihr zu verbringen. Und ihre Kommunikation ist Freundschaft. Aber mitten in der Kommunikation ist die Bibel. Seht ihr, das ist, was wir manchmal vergessen, wenn wir einander helfen wollen. Paulus sagt, lass kein verderbtes Wort aus, kein verrottetes Wort aus eurem Mund hervorgehen, nur das, was Gnade gibt in Hören. Am ehesten das durchgekaute, assimilierte Wort Gottes, was wir erfahren, wo Gott uns ermutigt hat, irgendwie treffend gesagt für den Zuhörer, das gibt den größten Gnadenanteil. Nur noch eines. Der Wachstum des Leibes bedeutet Reife durch den Beitrag jedes einzelnen Glied, Vers 13 und folgendes. Aber der Wachstum des Leibes bedeutet auch Evangelisation. Größe des Leibes. zahlenmäßige Wachstum. Und auch daher gab uns Gott Evangelisten. Menschen, die nicht nur mit einer Krawatte und schönen Anzug vor den Leuten stehen und ihr PowerPoint vorführen. Nein, Menschen, die in Blue Jeans und ein zerknittetes Hemd stehen oder ein Leibel mit einer E-Mail-Adresse stehen und uns beibringen, wie wir evangelisieren. Das ist ihr wichtigster Beitrag. Was kann ich tun? In Salzburg hat Christoph Hochmuth eine Neuauflage von etwas, was wir einige Mal getan haben, aber scheinbar funktioniert sehr gut. Er nennt das Fischerhüte. Und die Christen kommen zusammen und sie tauschen aus über ihre Kontakte, sie beten für ihre Kontakte, sie bereiten sich vor, sie diskutieren Evangelisation, wie man an die Arbeit geht, und sie werden zugerüstet für gerade den Auftrag, den sie in dem Moment haben. Wir können Beziehungen aufbauen zu anderen. Wir können uns einbringen. Ein feiner Bruder hat mich gefragt, du spielst Tennis und bist im Tennisverein? Er sagt, warum tust du das? Ich sagte, weil ich gerne Tennis spiele. Er sagt, ist das dein evangelistischer Auftrag, Tennisverein? Ich sagte, ich spiele gerne Tennis. Und meine Familie spielt gerne Tennis. Und außerdem ist der Tennisplatz 10 Meter weg von meinem Haus. Aber, ja, egal wo wir sind als Christen, in einem Beruf oder Tennisverein oder Gesangsverein, da sind wir Zeugen Jesu. Und die Leute, die ich in den letzten Jahren zum Herrn führen durfte, aus meinem Bekanntenkreis, waren Tenniskollegen. Okay? Sei nicht geistlicher als der Heilige Geist, christlicher als Christus und biblischer als die Bibel. Leute, ich spiele Tennis, weil ich gerne Tennis spiele. Aber ich bin dann umgeben von 354 Vereinsmitgliedern, die mich kennen, die mich anrufen, die Zeit mit mir verbringen wollen. Und da bin ich ein Christ und hoffentlich ein konsequenter, lebendiger Christ. So kann man leben. Hast du je die rätselhafte Stelle Johannes 14, 12 gelesen? Hast du dran genagt? Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Okay, soweit. Aber hier kommt's. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Hast du je genagt an den Vers, inwiefern tun wir größere Werke als Jesus Christus? Das ist unmöglich. Wie hängen die größere Werke, die wir tun, mit seiner Rückkehr zum Vater zusammen? Als Jesus auf der Erde war, tat er Gewaltiges. Aber seine Wirksamkeit war zumindest durch die Parameter von Raum und Zeit begrenzt. Der Mensch Jesus in seinem menschlichen Leib war beschränkt in seiner Wirkung. Es gab eben nur einen Jesus. Und er konnte nur auf einem Ort zu einer bestimmten Zeit sein. Und er arbeitete nur 3,5 begrenzte Jahre in einem winzigen, unbedeutenden Land auf diesem Planeten. Der geliebte Arzt erzählt von der Rückkehr des Herrn Jesus zum Vater. Das beschreibt er ziemlich ausführlich. Und nach der Himmelfahrt goss er den Heiligen Geist aus auf seine Jünger und formte eine neue Superpersönlichkeit, ein neues, nie dagewesenes Organismus, der Leib Christi, Menschen auf dieser Erde, in ihrer Verschiedenheit, zeitlich erstreckt über ein ganzes Zeitalter, verteilt verschiedentlich über die ganze Welt und verbunden mit dem himmlischen Haupt. Und so er beginnt die Apostelgeschichte mit diesen Worten. Den ersten Bericht, also Lukas Evangelium, habe ich verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Angefangen hat. Anders gesagt, der zweite Bericht, die Apostelgeschichte, setzt die Jesus-Story fort. Wie er nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nach der Bildung des Leibes Christi weiterfährt, zu tun und zu lehren durch seinen geistlichen Leib, die Gemeinde. Und gestern hat Christoph Krumm uns gezeigt, die Apostelgeschichte irgendwie bleibt offen am Ende. Immer noch lehrt er. Immer noch ist er tätig in Verbindung mit den Gliedern seines Leibes auf dieser Erde. Nicht zeitlich, nicht örtlich beschränkt. Nicht nur einer mit 12, die er hin und her schickten, einmal 70, sondern millionenfach in dieser Welt. Und irgendwie scheint es so, als ob so wenig vielerorts weitergeht. Ist Jesus derselbe? Hat der Heilige Geist sich verändert? Ist es immer noch möglich, in der Kraft des Heiligen Geistes zu predigen, zu dienen, Hilfeleistung zu üben, in Barmherzigkeit zu einem Schwachen hinzugehen? Ist das immer noch möglich? Ja. Geschwister, ich bin zutiefst überzeugt, nämlich davon, dass wenn wir in diesem Land und Deutschland ist auch hier repräsentiert und anderen. Wenn die Christen vorhanden in unseren Gemeinden, in unseren Ländern, gemäß den Begabungen, die Gott ihnen anvertraut hat, sich vermehrt einbringen, dann wird Großes, Großes geschehen. Christus liebte die Gemeinde. Und du? Ja, dann bring dich ein.